guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Alle Gesichter und Münder sind in den Masken versteckt, von daher kann ich jetzt gar nicht gucken, wer gelacht hat oder nicht. Aber so ist es halt mal in diesen Tagen, aber zumindest Sie, ihr. Darf ich du sagen? Ist das okay? So als Gast jetzt hier stellt man auch gleich mal auf du um. In der Regel ist es üblich, aber ich will ja hier mich von der besten Seite zeigen, nicht wahr? Vor allem die ersten 3 Sekunden sind immer ganz entscheidend, ne? Bei einer Vorstellung. Hört man dem noch zu oder nicht? Wie ist das so? Also 3 Sekunden sind schon vorbei. Jetzt habe ich vielleicht schon ein paar verloren. Nein, um das geht es ja nicht. Also ich bin Dave Jasitz. Verheiratet, also habe einen Ring am Finger. Mit einer lieben Frau, die ist in Japan geboren, ist aber Deutsche als Missionarskind. Wir haben einen Sohn, das sieht man dann hier schon auf dem Bild, der ist jetzt 4 Jahre alt, können heute leider nicht dabei sein. In der Regel begleiten sie mich so bei meinen verschiedensten Aufgaben und Diensten, wo ich unterwegs bin. Ich komme ursprünglich aus dem Bundesland Bayern. Richtig, eigentlich ein Franke, also ich kann auch das R etwas rollen. Und man sagt dann immer so schön über die Franken, die danken an der Tankstelle, gell? Also so, weil sie das D und das T, das geht so ein bisschen, ne? So wird so ein bisschen schwammig. Na. Also da komme ich her, bin in einem frommen Elternhaus auch aufgewachsen, bin da sehr dankbar dafür, sehr früh auch in der Gemeinde groß geworden, habe den Segen einer Gemeinde wirklich schätzen und lieben gelernt und früh auch in der Verantwortung gewesen, so mit 13 dann schon so Kinderstunden geleitet und dann Teenkreis mit 16. Das ist so ein bisschen meine Biografie, dass ich relativ jung in Leitungsämter gerutscht bin. Ist bis heute noch so, dass ich eben auch jetzt, was meine jetzige Aufgabe angeht, auch relativ jung bin für das, dass ich der Missionsdirektor der Liebenzeller Mission bin. Das ist immer so ein großer Titel. Da verantwortet man ja die operative Arbeit der Mission im In- und Ausland. Da gehören aktuell so 230 Mitarbeiter dazu und wir sind in 20 Ländern aktiv. Aber es soll heute Morgen nicht so um die Liebenzeller Mission gehen. Natürlich schlägt mein Herz für den Herrn und wir wollen uns auch als Mission oder auch mit meinem ganzen Leben dafür auch einsetzen, dass Menschen diesen Herrn kennenlernen. Und so weiter. Ich habe auch mal eine Lehre gemacht, so viel noch als Hintergrund. Bin eigentlich Chemielaborant, das habe ich mal gemacht, aber hatte nie Freude an der Chemie. Also das habe ich halt gemacht, damit irgendwie, dass man halt mal was gelernt hat. So hat es mein Vater immer gesagt, mach mal noch was irgendwie, einen Beruf. Und dann habe ich in Liebenzell auch studiert, war dann auch viel im Ausland unterwegs, dann mit meiner Frau zunächst. Wir haben so Kurzzeitmitarbeitereinsätze gemacht, waren in vielen Ländern 4 Jahre lang unterwegs mit jungen Leuten, sehr stark junge Menschen begleitet, zusammengelebt mit ihnen. Das ist auch so etwas, was wir sehr mögen und sehr schätzen. Leben teilen, ja, also gemeinsam unterwegs sein mit allen Stärken und Schwächen, die das Leben so mit sich bringt. Im Einsatz sein, da waren wir in allen möglichen Ländern unterwegs und dann waren wir noch für 5 Jahre in Papua-Neuguinea. Dort haben wir eine sozialmissionarische Arbeit gestartet in den Settlements. Das sind sogenannte illegale Armensiedlungen. Und das war dann auch zum Teil wirklich spannende Arbeit, weil man da oft wirklich mit sehr vielen Jugendlichen und Kriminellen zu tun hatte und es oft sehr gefährliche Gegenden waren, wo wir da auch waren. Da gehen in der Regel die Weisen so nicht rein. Und wir konnten dort eben mit einheimischen Kirchen ganz stark eben uns um Straßenkinder und Jugendliche kümmern. Das war auch eine sehr besondere Zeit. Und dann kam schon wieder ein Ruf zurück in den Schwarzwald, ob wir da nicht zunächst dann für Studierende zuständig sein wollten. Haben dann ein paar Jahre lang die Studierenden der Hochschule der Liebenzeller Mission begleitet, so Mentoring und Coaching. Und dann ging es jetzt schon in die Leitungsämter. Und seit 1,5 Jahren bin ich jetzt der Missionsdirektor. Ja, bin sehr viel im Ausland unterwegs und freue mich natürlich auch an dem, was sich weltweit tut. Also freue mich immer, wenn ich aus dem Schwarzwald rauskomme und sehe, es gibt mehr wie den Schwarzwald, mehr wie Bad Liebenzell. Das Reich Gottes ist so viel größer mit verschiedensten Gemeinden und wir partnern auch weltweit mit ganz vielen Organisationen, 65 an der Zahl. Da sind wir auch mit von Baptisten bis hin zu Brüdern. Also es ist auch ein ganz großes Spektrum bis zu Lutheranern und Methodisten und auch Charismatiker. Also da ist ganz, ganz spannend, was wir da auch im Portfolio haben, so in der Partnerschaft. Und es ist immer spannend, mit wem man da hier dann zusammen ist, wo man manchmal dann auch besonders sprechen muss über Theologie. Logische Fragestellungen, aber ich sage immer, wir haben einen Herrn und um den geht's und wir sollten immer auf das Verbindende gucken, als anstatt auf das, was uns trennt. Ja, so viel mal als Einleitung. Ich beginne mal mit einem Sparwitz oder mit einer Sparfrage. Welcher Hase springt nie ins Wasser? Ja, genau, super. Also, der Angsthase. Welcher Hase springt nie ins Wasser? Der Angsthase. Also, heute geht es nicht um Osterhasen, auch nicht um Angsthasen, aber um das Thema Angst. Weil ich denke, Angst ist aktuell schon ein Stichwort, das sehr stark transportiert wird, auch in den Medien, durch die Medien, durch das, was wir erleben. Und wenn man Menschen beobachtet, dann sieht man das immer wieder, dass Menschen sozusagen, wie es auch hier so ein Bild heißt, oder das zu sehen ist, von der Angst gefangen ist. Ein Sprichwort sagt, das größte Gefängnis ist die Angst. Das größte Gefängnis ist die Angst. Und Angst ist so etwas, was uns im Leben immer wieder begleitet, was immer wieder an verschiedenen Stellen auftaucht, egal ob man jetzt von sich sagt, oh, ich bin jetzt ein ängstlicher Typ oder nicht, oder ich bin so ein Angsthase oder nicht. Und das geht es gar nicht. Aber ich glaube es schon sehr, in unseren Tagen und in unseren Wochen und in den letzten vergangenen Jahren würde ich mal das so beschreiben, das Angstbarometer ist dann doch ordentlich nach oben gestiegen. Allein schon, wenn man das die Pandemie betrachtet, auch letztes Jahr die Flutkatastrophe hier in Deutschland und natürlich jetzt auch seit Kriegsausbruch in der Ukraine. Da ist Angst schon ordentlich nach oben geschnellt. Oder man könnte auch sagen, so ein fieberhafter Angstvirus macht sich da breit und hat viele Menschen weltweit im Griff. Und ich möchte das jetzt gar nicht werten und sagen, oh, das ist ja schlimm. Oder, oh Mann, was sind das nur für Menschen, die Angst haben? Um das geht es gar nicht. Angst ist einfach auch da. Ich habe da mal ein bisschen geguckt, also seit Corona ist die größte Angst der Deutschen, aufgepasst, die Angst vor Steuererhöhungen. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, oder Leistungskürzungen. Das war im Jahr 2021 die Angst der Deutschen, Top 1, Leistungskürzungen. Ne? Merkt man natürlich auch, wo wir leben, was wir für Sorgen und Ängste haben. Dann seit der Flutkatastrophe gab es einen neuen Angstpeak, den man wissenschaftlich nachgewiesen hat, und zwar in der Kategorie Naturängste. Klar, Überschwemmung, große Katastrophe, da Naturangst, relativ groß. Und jetzt, sage ich mal, seit Ukraine, seit dem Kriegsausbruch, eine durchaus reelle Angst vor nicht bloß irgendwie einem regionalen Krieg, sondern auch die Angst vielleicht vor einem Dritten Weltkrieg oder vor dem Einsatz vor Atomwaffen oder biochemischen Waffen und so weiter. Also verschiedene Ängste, die da sind, die im Raum stehen. Ich halte heute keinen Vortrag, auch keinen wissenschaftlichen Vortrag über Angst. Da könnte man jetzt auch sehr viel sagen. Ich habe nur mal hier die 7 Grundängste, die es so gibt, auch in der Wissenschaft, die man oft immer wieder so hört. Da kann man mal gucken hier, der Angst vor Mangel. Da geht es ganz stark um die Materie, die Fülle und Mangel. Oder dann hier im gelben Feld die Angst vor Lebendigkeit. Freude spüren, Kontrolle verlieren, also Kontrollverlust, solche Ängste, die es da gibt. Die Angst vor Unzulänglichkeit im hellblauen Feld. Ja, die Herausforderung des irdischen Lebens. Ich weiß nicht, wer gerade irgendwie von einem jüngeren Volk, von einer Prüfung steht. Schaffe ich es, packe ich es? Ja, Weiterbildungen und so weiter. Dann unzulänglich, die Anforderungen, die an mich gestellt sind, packe ich das? Die Angst vor Verletztwerden. Oder siebtens hier das dunkelrote, Angst vor Versäumnis. Oder die Angst der Wertlosigkeit oder das Grüne hier unten. Und das ist was sehr Spannendes, die Angst vor Unberechenbarkeit. Die Angst vor Unberechenbarkeit. Mal ganz persönlich gefragt, heute an dem Morgen, es wurde ja vorhin schon gefragt, ne, wie kommst du her? Oder wie bist du hergekommen? Mit welcher Erwartungshaltung? Vielleicht frage ich mal ganz persönlich, gibt es gerade aktuell eine Angst, die in deinem Herzen irgendwo da drin ist? Gibt es da was, was dich vielleicht auch in den Griff nimmt? Es gibt ja durchaus auch krankhafte Formen der Angst, dafür möchte ich jetzt nicht auch viel sagen, auch Angststörungen. Ich habe sehr viel mit jungen Menschen gearbeitet und ich war erstaunt, auch unter Studierenden, wie oft das Thema Angst und Angststörungen in der Begleitung eine Rolle spielt. Das ist enorm. Ich war sehr erstaunt und habe dann auch immer wieder gesagt, okay, da kann ich jetzt gar nicht weiterhelfen, weil da muss dann ein Therapeut oder andere Leute mit ran, die sich da auch vielleicht nochmal in besonderer Weise auskennen. Aber die Angst vor dem Unberechenbaren steht sehr oft im Mittelpunkt. Man sagt, die Angst vor der Angst. Was kommt da jetzt noch? Die Angst vor der Angst. Und dann sagt eine Pädagogin, Helga Schäferling, die Angst vor der Angst treibt dich der Angst in die Hände. Ja, die Angst vor der Angst. Du weißt gar nicht, was kommt und deswegen breitet sich die Angst aus. Dadurch, dass ich viel im Ausland bin, frage ich dann immer wieder auch mal Mitarbeiter und Teamleiter, welche Angst ist denn in eurem Land so bestimmend? Denn Angst ist manchmal auch, es gibt Kollektivängste und auch typisch für manche Länder und Kulturen. Dann frage ich Kollegen in Japan, die sagen, naja klar, dort gibt es eine ganz reelle existenzielle Angst vor den Tsunamis, vor Erdbeben. Das ist wirklich ganz stark in der japanischen Kultur drin, dass da es mal wieder, es war ja erst wieder vorletzte Woche, ein kleines Erdbeben oder ein größeres, je nachdem, wie man das jetzt beurteilt und anschaut. Also das und diese Angst führt dazu, dass die Selbstmordrate im letzten Jahr nochmal um 8% gestiegen ist in Japan. Krass, ne? 8% der Selbstmordrate ist gestiegen aufgrund dieser Angst vor, es könnte ja wieder was passieren, Erdbeben, Tsunamis. Wenn man sich dann mehr in Drittweltländern aufhält, Papua-Neuguinea, da wo meine Frau und ich für mehrere Jahre waren, oder in Afrika, da haben Menschen vor was Angst, das hier für einen Westler kaum eine Rolle spielt, die Angst vor Geistern. Also vor der unsichtbaren Welt, dass es da, oh, in dem Baum oder vielleicht in dem Fluss, da könnte ein Geist drin stecken. Und vor allem, wenn Menschen gestorben sind, dann kriegen die furchtbar Angst, denn die Vorstellung und das Weltbild der jeweiligen Menschen geht davon aus, ja, dass halt eben die Seele weiterlebt und dass der Geist noch da ist. Und deswegen muss ich entsprechende Riten und Formen einhalten, damit hier ich dem Geist positiv gestimmt bleibe oder andersrum. Das ist für uns eher fremd und wir sagen, naja, komm, hey, wir sind ja so rational, wir haben ja alles irgendwie im Griff und können alles erklären. Aber diese Menschen, die leben durchaus in Angst, Angst vor dem Todeszauber, Angst vor Magie, Angst vor, ich werde hier irgendwo mit einem Fluch belegt. Und ich könnte euch jetzt da Geschichten erzählen, wo man heute sagt, das glaube ich nicht, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Dass da auch durchaus auch etwas von der unsichtbaren Welt da ist, real ist und Menschen dann wirklich existenziell, wirklich im Bann hat. Von daher schon spannend. Oder ich habe neulich letzte Woche einen Rundbrief gelesen von einer unserer Mitarbeiterinnen im Mittleren Osten. Da können wir immer nicht so ganz bekannt geben, wo die sind, weil es ja auch geschützte Länder sind, auch sehr gefährliche Länder. Und da schreibt sie mir, die Angst, da schreibt sie über eine Frau, aus ihrer Sicht in den Unglauben zu stürzen, hält sie bislang noch davon ab, an die volle Autorität von Jesus zu glauben. Also ne, eine Muslima, die weiß, okay, wenn ich mich jetzt dem Christentum zuwende, es ist die Angst, ja, mich in den Unglauben zu stürzen. Deswegen fällt es ihr noch schwer, sich der Autorität von Jesus zu unterstellen. Also Angst, das große Gefängnis. Und ich will heute nur sagen, wir müssen Ängste nicht leugnen. Sie gehören ein Stück weit auch zu unserem Leben und das weiß ja auch die Bibel. Laut Luther-Bibel-Übersetzung gibt es die Formulierung, fürchte dich nicht über 60 Mal. Irgendwie weiß Gott schon auch, dass wir das immer wieder brauchen und es immer wieder auch zugesprochen brauchen. Vielleicht heute auch an dem Morgen. Und deswegen habe ich auch so ganz persönlich gefragt, ohne jetzt jemanden hier zu nahe zu treten, was ist es vielleicht aktuell, welche Furcht und welche Angst sitzt denn da vielleicht in irgendeinem Herzenswinkel drin? Also ich glaube, wir müssen als Christen nicht so tun, wie wir sind allem erhaben. Ne? Wir schweben da über der Angst und Angst haben wir schon lange abgestoßen, die beherrscht uns nicht mehr, die kommt auch gar nicht mehr. Doch immer wieder kann es solche Momente geben, wo sie sich so einschleicht, auch in uns. Deswegen braucht es den Zuspruch, fürchte dich nicht. Und ich möchte heute einen Bibeltext jetzt auch lesen, wo das Thema Angst in besonderer Weise vorkommt. Und das hat etwas damit zu tun, sogar, das ist ein Wort von Jesus, Worte von Jesus, die er in Bezug auf die letzten Tage gesprochen hat. Und das ist jetzt sehr spannend. Lukas Evangelium, ich lese uns da aus dem 21. Kapitel. Ich lese den Vers 9 und dann ab Vers 25 und ich nehme da die neue Genfer Übersetzung. Da sagt Jesus selbst in diesem ganzen letzten Abschnitt, wo er über die Endzeit spricht, erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Konkreter kann es ja aktuell nicht sein, ne? Oder? Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt noch nicht sofort danach. Ja, also jetzt, es gibt ja schon Leute, die sagen, jetzt geht's los, ne? Jetzt Endzeit. Und ich kriege dann immer wieder schon Mails und jetzt noch nicht sofort danach. Also von daher, wir hören von Krieg und Unruhen. Und dann ab Vers 25 fährt Jesus fort. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf, und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Herr, ich will dir danken für deine guten Worte, die uns gelten, die nicht irgendwelche Worte sind, die mal vor vielen hunderten Jahren gesprochen wurden, sondern die auch heute leben, die Kraft sind und von denen wir Wegweisung und Orientierung erfahren. Hab herzlich Dank dafür und schließ uns weiter dein Wort auf durch deinen guten Geist. Amen. Sehr deutlich, was hier Jesus, etwas salopp gesagt, vom Stapel lässt, was er hier anspricht. Die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten, so heißt es im Text. Angst und Schrecken. Es gibt eine englische Übersetzung, da kommt das Wort Terror vor, ne? Also von der Übersetzung her könnte man sagen, also da, das ist, die Angst wirkt wie Terror. Und die Angst gehört sozusagen auch zum Erkennungszeichen der letzten Tage. Die Nationen, Plural, also das ist was Globales, sie geraten in Angst und Schrecken und sie werden auch vor Furcht vergehen. Ich lese abends aktuell immer meinem kleinen Sohn so aus der Kinderbibel verschiedene Geschichten vor und sein Favorite, also seine Lieblingsgeschichte ist aktuell David und Goliath. Und da war es ja auch sehr spannend, diese Geschichte zu sehen, der Goliath tritt auf und dann heißt es dann auch, Saul und das ganze Israel, das ganze Volk, also diese Rede von diesem Goliath, diesem Riesen hören, da fürchteten sie sich sehr. Also auch da so eine Angst, die sie überkommt, eine Angst, die sie gefangen nimmt, eine Angst, die sie lähmt, eine Angst, die sie eigentlich irgendwie fast handlungslos werden lässt. Selbst der König, der eigentlich irgendwie sagen müsste, auf geht's, wir haben einen Gott auf der Seite, der steht hinter uns, der hat uns schon so oft, irgendwie die Angst wie eine lähmende Funktion. Und das sehen wir auch ein bisschen hier nochmal in diesem Text. Jesus spricht eben auch von diesen furchtbaren Dingen. Und wenn man diesen Kontext jetzt auch anschaut von diesem Lukas 21, dann könnte man schon ein bisschen zusammenzucken, was man da so alles liest. Hass, Verfolgung, Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, sogar Seuchen werden da erwähnt in diesen letzten Tagen. Gewaltige Dinge werden passieren und am Himmel werden Dinge aus dem Gleichgewicht geraten. Das klingt nicht unbedingt nach einer heilen und friedvollen Welt, ganz im Gegenteil. Und trotzdem, Angst, und das möchte ich uns heute zusagen, soll und will nicht das größte Gefängnis unseres Lebens bleiben. Und es soll es auch nicht. Es gibt, und das möchte ich vergleichen mit drei Schlüsseln heute. Also Schlüssel aus dem Gefängnis. Weil, wie gesagt, die Angst hat die Tendenz, uns zu lähmen. Die Angst hat die Tendenz, uns gefangen zu nehmen, uns zu bestimmen. Und ich fand es sehr spannend, auch den Blick heute Morgen, ne, zu sagen, hey, wir schauen jetzt nicht auf die schrecklichen Nachrichten, auf die Bad News, weil das uns auch ein Stück weit gefangen nimmt. Ne? Wenn wir nur noch in die Nachrichten gucken, was denn schon wieder alles passiert ist, ist unser Fokus so auf dem Schwierigen und wir fühlen uns dann auch irgendwie von dem fast schon eingekesselt, gehalten, bestimmt. Und deswegen brauchen wir immer wieder Schlüssel aus dem Gefängnis der Angst heraus. Auf was anderes müssen wir lenken. Und um das mal so auszudrücken, dass eben das Angstfieber uns nicht noch mehr erwischt, sondern dass wir im wahrsten Sinne des Wortes cool bleiben. Ja? Weil eben so viel uns Angst einjagen will. Ich beginne mal mit dem Ersten, was wir im Text hier auch erkennen können. Und da bin ich sehr froh, dass uns Gottes Wort das auch immer so deutlich macht, so anschaulich macht. Das ist der Ausblick, die kommende Erlösung. Ich darf viel reisen, komme in viele Länder rum. Und ich liebe es dann immer wieder, im Flieger zu sitzen. Und wenn der Flieger abhebt, ist das was irgendwie immer wieder total Faszinierendes. Man schaut sich da vorher noch um und staunt über die großen Flieger, wie groß die sind. Und mal jedes Mal denke ich mir, Mensch, wie so ein Ding überhaupt abheben kann. Auch noch mit so vielen Leuten und Menschen vom Gewicht her, wie das alles irgendwie auch geht. Immer wieder beeindruckend. Und dann auf einmal hebst du da ab und dann sitzt du, wenn du ins Fenster Platz hast, schaust du runter und du merkst auf einmal, die Dinge, die dir so groß waren, die so mächtig sind, auf einmal, das wird immer kleiner hier. Und dann irgendwann bist du drüben und denkst, ach ja, ist das nur eine Sache der Perspektive. Nur eine Sache der Perspektive. Die so entscheiden. Manchmal sind die Dinge so groß, so monströs, so beeindruckend, ne? Und da kommt und alles Mögliche auf uns zu. Und es braucht so dieses gehoben werden, dieses nach oben getragen werden, um dann von oben drauf schauen zu können und dann zu sehen, stimmt. Ah, es hat auf einmal auch eine ganz andere Relation, das Ganze. Und diese Perspektive macht einen himmelweiten Unterschied. Und ich bin so froh angesichts der Angst, die Ängste, die da sind, dass Jesus genau uns diesen Perspektivwechsel anbietet. Nicht auf das Problematische zu gucken, nicht die Angst im Visier zu haben, sondern er sagt im Hinblick auf die Zukunft, ja, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Keinen Grund, wirklich Angst zu haben, sondern Jesus spricht hier von einer langfristigen Perspektive. Jetzt leiden wir manchmal, wir Menschen, an einer gewissen Kurzsichtigkeit. Ja, wir sehen vielleicht nur das Heute und das Jetzt und so weiter. Aber Jesus will uns den Blick weiten und sagen, es gibt eine Langzeitperspektive. Und diese Langzeitperspektive ist wirklich auch das, wovon er spricht. Es ist die kommende Erlösung. Und ich glaube, auf das müssen wir immer wieder hinschauen. Er sagt im Text, in Vers 28, wenn aber all dieses anfängt zu geschehen, all das Schwierige, all der Krieg, all das, was ihr hören werdet, dann seht auf, sagt er, seht auf. Also das ist eine Aufforderung, seht auf. Schaut nicht irgendwo da, ne? Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also der erste Schlüssel aus der Gefängnistür der Angst weist also auf diese zukünftige Erlösung hin. Unsere Erlösung ist nahe. Erlösung ist im Sinne auch, ja, Gottes Reich ist nahe, wenn er kommt. Der Menschensohn, der Retter der Welt, der Heiland, Jesus, um den es geht, von dem wir auch gesungen haben, ne? Von dem Kreuz, von dem die Liebe ausfließt und am Kreuz, wo die Hoffnung überfließt, der am Kreuz gestorben ist. Und ich bleibe jetzt mal in dieser ganzen Corona-Metapher, ja, der den tödlichen Sündenvirus, ja, besiegt hat. Und dieser Virus, der uns letztlich in die Quarantäne zu Gott versetzt hat, ja, den hat er besiegt und er hat sozusagen einen göttlichen Impfstoff erwirkt durch sein Sterben. Ne? Das kann man über das Impfen denken, wenn man will, ne? Aber dieser Wirkstoff, der wirkt wirklich 100% ohne. Ne? Der ist da, weil er uns rettet und der steht gratis zur Verfügung für alle. Darum ist er der Erlöser, der den Tod besiegt hat, diesen Sündenvirus. Er hat die Welt überwunden, zu der übrigens auch die Angst gehört. In Johannes 16 sagte das von sich, ich habe die Welt überwunden. Und deswegen ist es so schön, dass er jetzt auch da ist. Er ist unser Herr. Für ihn gibt es keine Social Distancing. Und er wird, und das ist sehr wichtig zu sehen, er wird leibhaftig wiederkommen. Also nicht irgendwie so imaginär irgendwie so, sondern er kommt leibhaftig wieder. Und wenn ich diese Perspektive nicht hätte, wenn ich nicht wüsste, dass er wiederkommen würde, dann würde ich jetzt heute nicht hier stehen und würde nicht predigen, weil dann ist das alles hier irgendwie nur Entertainment. Wenn wir nicht wüssten, unser Glaube besteht darin, in dieser Welt, die wirklich manchmal sehr trostlos zu sein scheint. Wenn wir nicht wüssten, das läuft auf etwas zu, auf was Größeres Ganzes, da gibt es einen Plan und dass Jesus versprochen hat, wiederzukommen. Also wenn wir das nicht wüssten, dann hätten wir keine Hoffnung. Also dann ist das hier, wir sind ja hier zusammen, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir unseren Herrn anbeten und wie wir es vorhin gesungen haben, weil er auch regiert. Er regiert, auch jetzt in diesen Tagen, wo wir vielleicht auch manche Fragen haben und auch nicht alle unbedingt antworten immer auf alles. Aber diese gewaltigste Offenbarung der Weltgeschichte steht uns noch bevor, dass Jesus wiederkommt. Und diesmal dann nicht klein wie in der Krippe, sondern sichtbar für alle, gewaltig auf den Wolken. Und er kann nicht verwechselt werden. Ne? Als das kleine Kind konnte man verwechseln. Ne? Oh, kleines Kind, ist das der Erlöser Israels, ne? Der Heiland? Ne? Aber wenn er jetzt wiederkommt auf den Wolken, dann ist es alles klar, wer er ist. Im Hebräerbrief heißt es mal, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde. Das hat er am Kreuz erledigt beim ersten Mal. Sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Also hoffentlich zählen wir zu denen, die auf ihn warten. Und sagen, ja, Herr, Maranatha, komm bald. Ne? Mensch, komm bald. Und dann ist es quasi, wenn Jesus wiederkommt, so zu vergleichen, das ist eine göttliche Rückholaktion. Ne? Dass er uns quasi zu sich nimmt. Wir warten auf ihn. Das ist eine Vereinigungsaktion, endgültige Befreiungsaktion. Wirklich auch aus den Kerker der Angst, die immer wieder noch da sind. Also wir warten auf Jesus und es lohnt sich zu warten und die Zusagen haben wir. Das ist doch eine enorme Ermutigung, nicht wahr? Also der Schlüssel aus dem Gefängnis der Angst ist dieser Blick auf diese kommende Erlösung. Das ist was Wunderbares. Und deswegen ist es so, so entscheidend, dass wir den Retter kennen. Das ist für uns vielleicht so, die schon immer irgendwie dabei sind und so, ne, in der Gemeindekontext dabei sind. Aber den Retter zu kennen und bei ihm bekannt zu sein, wenn er wiederkommt, das ist das alles Entscheidendste. Da gibt es ja auch das Gleichnis, das Jesus mal spricht und erzählt hat von den 10 Jungfrauen aus Matthäus 25. Diese Brautjungfern, die da warten, bis der Bräutigam kommt. Ein ganz spannendes Bild, ja, auf die Wiederkunft von Jesus zu warten. Und die Geschichte oder das Gleichnis ist ja auch bekannt. 5 davon waren vorbereitet, 5 eben nicht. Die einen hatten genug Öl und sie eben nicht. Und während der Bräutigam kommt, waren die anderen beim Einkaufen und so weiter. Und dann geht die Party los mit den 5, die bei mit dem Bräutigam schon am Feiern sind. Und dann finde ich sehr spannend in diesem Gleichnis, dass die anderen, die 5, die sich dann zwischenzeitlich noch das Öl besorgt haben, dann auch hinterher marschieren und an der Tür stehen und noch klopfen. Und dann heißt es spannend, dass der Bräutigam selbst kommt und sagt, ich kenne euch nicht. Spannend. Also am Schluss, am Ende der Tage ist es wirklich so, so entscheidend, ob wir beim Herrn bekannt sind, ob er uns kennt. Und deswegen ist es so wichtig, auch, das ist unser Auftrag, auch als Gemeinde Jesu, dafür zu sorgen, dass Jesus bekannt gemacht wird. Durchs Leben, ganz einfach, da wo du bist, in deiner Arbeitswelt, Schulwelt, Studienwelt, zu Hause mit den Nachbarn, dieser Auftrag, auch hier als eine Gemeinde nach außen zu wirken und sich nicht nur hier in den Gottesdiensträumen zurückzuziehen, sondern nach außen, um eben Jesus bekannt zu machen. Es geht um dieses Vertrauensverhältnis zu Jesus, um das, wofür wir einladen und wofür wir letztlich auch uns einsetzen. Wir machen das ja auch als Liebenzellermesse und ich habe gedacht, da zeige ich jetzt mal ganz kurz einen kleinen Clip. Das lohnt sich dann auch, ein bisschen Einblick zu kriegen, wie wir das tun machen. Jetzt müsste der Clip kommen.
Wir gehen bis ans Äußerste, an die entlegensten Orte dieser Welt und bleiben, wenn andere gehen. Wir scheuen keine Schwierigkeit und geben auch nicht auf. Niemanden. Denn wir glauben, dass es eine Botschaft gibt, die es wert ist, hinausgetragen zu werden in die Welt, die das Potenzial hat, alles zu verändern. Dass Gott jeden Menschen bedingungslos liebt und ewige Hoffnung schenkt. In allem, was wir tun, folgen wir daher seinem Beispiel. Wir schauen nicht einfach nur zu, wir packen an und helfen, wo wir gebraucht werden. Wir wissen uns gesandt, zu all den Nahen und Fernen, Freunden und Fremden, Starken und Schwachen, Reichen und Armen. Wir gehen bis an die Enden der Welt und weiter, weil jeder Mensch es wert ist. Liebenzeller Mission. Mit Gott von Mensch zu Mensch.
Weil jeder Mensch es wert ist, eingeladen zu werden, gerettet zu werden. Hier noch 2 kleine Beispiele, wo wir das auch ganz konkret tun. In Lusaka, das ist eine Gründungsarbeit, wo wir ganz aktuell jetzt versuchen, mit jungen Menschen, die in die Städte drängen, und oft ist es so in diesen Ländern, die sehr stark so eine Clan-Struktur haben, da wird ein ganzer Clan irgendwo, kommt da irgendwie zum Glauben und wird irgendwie christlich. Aber die junge Generation, die schließt sich oftmals nicht unbedingt dem Glauben der Alten an. Und wenn sie dann in die Städte kommen, dann lernen sie alles Mögliche kennen und versumpfen da so ein bisschen. Und deswegen das Anliegen auch zusammen mit einheimischen Pastoren dort in der Gründungsarbeit in Lusaka ist total sehr, sehr spannend. Wir merken aber auch, wie sehr uns auch Deutschland, auch als Liebenzellermission, sehr auf dem Herzen liegt, wie wir merken, unser Land, es wird bunter. Das ist jetzt jüngst, vor 3 Wochen war ich in Frankfurt, da gibt es schon eine Gründungsarbeit und da bin ich durch das Stadtviertel gelaufen, Nordfrankfurt, 70% Migrantenanteil in diesem Stadtteil, 20.000 Menschen leben dort, 70% und die jungen Leute, da ist es 90%. Und dann hat einer gesagt, das ist die Zukunft Deutschlands. Da kann man jetzt sagen, was man will. Ne? Ja, es wird bunter. Und deswegen auch, wie können wir uns auch als Christen, als Gemeinde einbringen, um Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Und da gibt es ein Projekt, das wir auch haben hier in Ludwigsburg, Lubu Beats. Das ist mehr als Musik, da wird gebeatzt, also so richtig gerappt und so weiter. Und die versuchen, junge Leute zu erreichen über die Ebene der Musik. Eine total spannende Sache. Und wir freuen uns jetzt eben auch in diesem Stadtteil eine Arbeit machen zu können. Das ist mal erst weltanschaulich neutral. Da dürfen wir als Mission gar nicht so sehr mit der Stadt zusammen, ne, gleich mal evangelisieren, missionieren. Da haben wir ein Verbot. Das hat er uns gleich gesagt. Das wehe dem, ihr fangt ja an. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir tun das auch als Christen. Da haben wir die Karten auf den Tisch gelegt. Und wir haben natürlich auch gesagt, wenn junge Leute nachfragen, was jetzt jemand glaubt, dann geben wir schon auch Zeugnis von unserem Glauben. Von daher ein kleiner Einblick eben auch in dem, was uns dort auch beschäftigt. Aber es geht darauf, nochmal bei dem Herrn bekannt zu sein und immer wieder auch zu merken, es gibt Angst und Ängste. Die Erlösung naht sich und ich möchte nochmal ganz kurz von einem Beispiel erzählen. Und zwar in unserem Missionsdienst in Papua-Neuguinea, und ich habe das vorhin schon mal erwähnt, dort haben Menschen ganz andere Ängste, die vielleicht gar nicht so sehr die unsrigen sind. Das ist diese Angst vor den Geistern und vor den Dingen, die da wirklich auch passieren. Und einer unserer Mitarbeiter, der war beim Herrn und ist beim Herrn bekannt und vertraut ihm auch, und trotzdem immer wieder ist das Thema Angst für ihn, spielt für ihn eine Rolle. Und dann kam er immer wieder und hat erzählt, und diese Ängste sind durchaus wirklich real, weil die dann auch in nachts ja wirklich ganz böse Träume haben und wirklich auch oftmals Begegnungen haben mit der Finsternis, die auch wirklich da real ist. Und da haben wir überlegt, Mensch, was machen wir denn da? Was tut man denn da? Und da gibt es diesen Vers hier, und das ist jetzt in der Sprache Tok Pichin. Das war so ein bisschen die Hilfe. Aiblung Yumi Mas Lugluk Igolong Jesus. Jetzt ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch und so weiter kann, kriegt da schon manches raus. Also I, sind unsere Augen im Englisch, ne? Belong, gehörend, you, me, also uns, you and me. Ne? Ja, also unsere Augen, I belong, you, me. Und dann must look, ne? Look, ne? So wie man reden sagt, in Tokbisch sagt man Tok, ne? Tok hier, ne? Und so sagt man look. Also unsere Augen müssen look und dann Igolong Jesus. Also lasst uns aufsehen, so übersetzt Martin Luther in Hebräer, lasst uns aufsehen auf Jesus, ne, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Und das war einfach immer wieder eine ganz große Hilfe für diesen jungen Mann, der so von der Angst immer wieder gepackt wurde. Dieses Wort dann auch, lasst uns aufsehen auf Jesus. Und dann war immer die Frage, wie setzt man das jetzt um, wie macht man denn das? Und da denke ich, kann es uns allen eine ganz große Hilfe sein, auch da, wo uns vielleicht immer wieder die Angst packen will, ganz bewusst ein Lob- und Danklied anzustimmen. Das ist so ein Schlüssel, ganz bewusst, weil da, wo ich singe und danke, da erhebt sich ein Stück weit auch mein Geist und meine Augen schauen wirklich auch auf den. Deswegen ist es einfach sehr schön, oder auch von diesem Text, dass sich das auch sagen zu lassen, also Augen auf und Kopf hoch und ein bisschen plakativ furchtlos, ja? Ja, also Augen auf und Kopf hoch, ja, also jetzt nicht irgendwie so, wir können schauen, weiß ich, unsere Erlösung naht. Ein zweiter Schlüssel, der in diesem Text uns begegnet und gegeben werden will, in dem Vers 33 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht, das sagt Jesus. Also der zweite Schlüssel ist ein Zuspruch. Und zwar geht es hier nicht nur um irgendwie vertröstende Worte, so nach dem Motto, ne, so, sondern das sind bleibende Worte, die hier Jesus sagt. Und er untermauert jetzt diese Zukunftsperspektive, dass er wiederkommt eben auch, und er verstärkt es eben damit, dass er sagt, hey, das, was ich euch sage, das ist gewisslich wahr, ich drücke es mal so aus, das ist verlässlich, das stimmt, es ist vertrauenswürdig, das, was ich sage, das gilt. Was wir in der Bibel lesen, ist wahr und vertrauenswürdig. Ich denke, wir leben in der Welt, in einer Welt der vielen Worte. Na? Die einen reden mehr, die anderen weniger. Hängt auch ein bisschen vielleicht vom Geschlecht auch ab. Aber es gibt Worte, die sind zweideutig. Worte, die sind widersprüchlich. Worte, die bricht man. Mit Worten spielt man, mit Worten manipuliert man, mit Worten vertröstet man. Also gibt es eine ganze Bandbreite, und ich glaube, die aktuelle Situation dieser Welt zeigt uns auch, was mit Worten gemacht wird, nur das Stichwort Propaganda. Aber bei Gott ist da weder noch der Fall. Bei Gott gibt es so etwas nicht. Er spielt nicht irgendwie mit Worten, sondern er redet in der Regel immer auch Klartext. Vielleicht nicht zu jeder Frage unseres Lebens, was soll ich jetzt morgen anziehen oder nicht. Ne? Das sind dann so die Trivialfragen des Lebens, wo wir manchmal auch Fragen stellen an ihn, wo er vielleicht sagt, Mensch, du bist doch ein erwachsenes Kind, ein mündiges Kind, da darfst du auch ehrfurchtsvoll vor mir Entscheidungen treffen. Ne? Also da muss man nicht so hilflos kindisch, sag ich mal, ne? Von Gott immer alles, jeden Schritt sich Er liebt es auch, wenn seine Kinder mündige Entscheidungen treffen. Ich möchte beispielsweise nicht, wenn mein Sohn mal 18 Jahre ist und sagt, Papa, nimm mich bitte an der Hand und führe mich über die Straße. Das mache ich jetzt noch. Ja? Ja, jetzt. Ist er 4 Jahre alt, da braucht er das noch, weil es sonst gefährlich wird. Ne? Aber ich erwarte dann irgendwann mal, dass wenn er reif und mündig ist, dass er seine Wege dann auch selber geht. Und das ist für mich auch so ein Bild, dass Gott das auch von uns möchte, dass wir eigenständig dann unterwegs sind. Eigenständig nicht im Sinne von gottlos, ne, oder unabhängig von ihm, aber so auch gewachsen und mündig in ihm. Aber nochmal zurück, bei Gott weiß ich immer, woran ich bin. Er redet da Klartext. Ich war vor der Corona-Zeit in Griechenland auf einem Kongress. Und da blieb dann kurz Zeit, um auf den Areopag zu gehen. Kleines touristisches Ziel, ich weiß nicht, wer schon mal von euch dort war, in Athen. Dann schaut man sich da diese ganzen Steinbauten an und denkt sich, das war mal, ne? Das ist schon spannend, ne? Das war mal prächtig. Ist zwar immer noch pompös so, aber sind halt nur noch Steine da, ist nicht mehr so viel Lebendiges da. Und wenn man sich das so anguckt, die Ruinen, und dann hört man so alles, wie bedeutend diese Stadt mal war, Athen. Und jetzt? Nicht mehr so viel da. Und dann laufe ich so ein bisschen rum und dann gibt es an einer Wand so ein paar so Steinchen, eine Steintafel. Die ist mir da ins Auge gestochen und dann lese ich. Und dann auf einmal sehe ich Acts, also Apostelgeschichte. Ich denke, ja, Apostelgeschichte, die kenne ich ja von der Bibel her. Und dann ist spannend, mitten auf diesem Gelände und Areal ein Text abgedruckt von der Apostelgeschichte 17, wo Paulus eben in Athen war und auch vor dem Areopag stand. Und das hat mich dann sehr angesprochen, weil ich gedacht habe, wow, also doch, das ist ein sehr historischer Ort. Da war Paulus vor vielen Jahrhunderten, Jahren dort, hat gepredigt. Und dann ist mir es wieder irgendwie so, wirklich auch wurde ich an dieses Wort erinnert, das Jesus gesagt hat. Also Himmel, Erde werden vergehen, ja, das ist richtig. Also Königreiche vergehen, Großstädte vergehen, Herrschaften vergehen, Machthaber vergehen, die Putins vergehen. Ja, Himmel und Erde werden definitiv vergehen, auch Bauwerke werden vergehen. Jetzt könnte man es ein bisschen runterbrechen, um es ein bisschen näher an unser Leben zu bringen. Ne? Was wird denn noch so alles vergehen? Unsere Schönheit wird vergehen, ja. Bankkonten, Lebensversicherung, was immer es auch ist. Auch selbst unsere heilige Kuh, das Auto. Ich weiß es nicht, wer so Autofan ist. Keine Ahnung. Also Schönheit. All die Dinge, die Gesundheit. Alles wird mehr oder weniger früher oder später letztlich vergehen. Aber die Worte von Jesus, sie bleiben. Die werden sich bewahrheiten. Und das finde ich so froh, dass wir diesen Zuspruch, dieses Versprechen von Jesus höchstpersönlich haben. Auch angesichts aller Angst und Ängste, die es gibt. Ich kann mich noch erinnern, vor einer meiner ersten Ausreisen damals, ich war 25, da ging es ein Jahr lang nach Papua-Neuguinea schon, da war ich noch gar nicht verheiratet. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Muffensausen, wenn man dann zum ersten Mal weg ist von Mama und Papa, na, und geht dann ganz irgendwo hin. Und ich wusste gar nicht so recht, was da auf mich zukommt und wie wird es. Und war dann schon von einer gewissen Zukunftsangst, oder, na, wie wird denn das alles geprägt. Und dann kam abends noch mein Papa zu mir, hat mir ein Kärtchen geschrieben und da stand das Psalmwort aus Psalm 27,1 drauf und das war vor ein paar Wochen mal irgendwann in der Losung wieder drin. Dann hat es mich wieder sehr angesprochen. Da heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und das war damals so ein Wort, wo ich wusste, okay, das gilt jetzt mir höchstpersönlich vor dieser Situation, die mir Angst gemacht hat. Also der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich denn eigentlich fürchten? Das ist ja rhetorisch, vor niemandem. Wenn der Herr mein Licht und mein Heil ist. Und das ist vielleicht auch ein Wort, das vielleicht du ganz persönlich wieder zugesprochen brauchst, heute an diesem Morgen am 27. März. Der Herr, dein Licht und dein Heil, vor wem solltest du dich fürchten? Kommen wir noch zum letzten und dritten Schlüssel, der sich in dem Text auch findet. Es ist eine Aufforderung. Also wir haben hier einen Ausblick, einen Zuspruch und jetzt noch eine Aufforderung. Und es geht um das wachsam andauernde Beten. Da sagt Jesus im Text, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Hütet euch. Also habt Acht, passt auf, Alarm. Ne? Lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Es geht so schnell, dass dich die Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt. Da merken wir, hier wird das Gebet auf einmal hier ins Spiel gebracht, die wie so ein Gegenmittel sind, so eine Gegenkraft. Sorgen und Ängste haben immer auch etwas Irrationales. Das können wir manchmal gar nicht so sehr erklären, warum wir jetzt vielleicht auch Angst haben, warum uns was besorgt. Klar, manchmal können wir es benennen, aber es beschwert dann einfach vielleicht das Herz, das Innere. Und jetzt sagt Jesus, also bete. Und zwar sehr deutlich, anhaltend, beständig und kontinuierlich. Sei wachsam, bleib dran am Gebet. Und dann wird dir das Gebet zu einer Kraft, zu einer Kraftquelle auch. Ich würde es mal so sagen, das Reden mit Jesus ist ja nicht nur so, dass wir unsere Anliegen da vor ihm runterbeten, ne? So eine Gebetsliste, so wie ein Mantra, sondern dieses Reden, dieses Gespräch mit Jesus, das stärkt, und jetzt drücke ich wieder das in der Corona-Metapher aus, es stärkt unser geistliches Immunsystem und hält uns die Angstviren vom Leibe. Da, wo wir beten, da, wo wir mit Jesus reden, da, das ist wie eine Kraftquelle, wo unser geistliches Immunsystem gestärkt wird und wo dann auch früher oder später die Angstviren uns fernbleiben. Betet ohne Unterlass, heißt es im Petrusbrief, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also Sorgen abwälzen, loslassen, das ist nicht ein einmaliger Akt, sondern eben auch ein Prozess. Psalm 56 heißt es, doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir, Herr. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Aufgefordert zu sein, zu beten. Und ich glaube, es tut gut, es war auch sehr schön in der Einladung zu hören, dass wir aktuell, und es stimmt auch, in unserem Lande oder weltweit wirklich sehr, sehr viel beten. Eben für die Welt, für die Situation. Und ich würde sehr dafür auch werben, das auch weiterhin zu tun, für Politiker, für die Machthaber zu beten. Für Verantwortliche, die gesamte Wirtschaftslage, für Ärzte, für Geflüchtete. Es ist schon ein großes Elend, was man da auch gerade mitbekommt, was man hört, was wirklich auch läuft. Abschließendes Beispiel. Man denkt ja, auch wenn man im Missionsdienst ist, ne, da hat man besonderen Schutz. Ne? Die besonders gesegneten Leute sind die hauptamtlichen Missionare oder Pastoren. Ne? Quatsch. Ich kann mich erinnern, wir hatten Papua-Neuguinea, wie ich es vorhin schon gesagt habe, immer wieder diese Einsätze in den doch auch gefährlichen Stadtrandsiedlungen. Und es kam vor, dass meine Frau und ich uns dann immer wieder auch aufgeteilt haben, weil die Arbeitszeit gewachsen ist und wir dann parallel an mehreren Orten unterwegs waren. Und dann ist meine Frau eines Tages auch in so ein Settlement reingefahren und wir hatten ein Problem. Unser Auto, das bekannt war, war in der Werkstatt. Somit hatten wir ein anderes Auto. Und das ist immer gefährlich in solchen Gegenden, wenn du mit neuen Autos kommst, die nicht bekannt sind bei der Community. Und dann ist das passiert, was man eigentlich niemanden wünscht, und zwar es kam zum Überfall. Und meine Frau fährt da und dann ist ganz oft so, diese Straßengangs, die springen auf mal raus, haben dann so selbstgebastelte Knarren und Gewehre und sind dann meistens auch mit Drogen und Alkohol sehr nicht mehr so ganz zurechnungsfähig und deswegen auch sehr gefährlich. Man weiß nicht so ganz, was dann passiert. Und die kommen und umzingeln das Auto. Meine Frau hatte noch zwei, drei einheimische Mitarbeiterinnen drin und die wollen dann das Auto klauen und Handy und ne, Geld und so weiter. Und eigentlich ist was total Wunderbares passiert, denn meine Frau in dem Moment geistesgegenwärtig, völlig kühn, völlig, ich war ja gar nicht dabei, hat mir das so erzählt, lässt auf einmal, als die da so rumfummeln da und das Auto übernehmen wollen, lässt sie den Schreier los. Und, hey, was macht ihr da hier? Ne? So, einfach mal so sehr bestimmt. Und so nach dem Wort, den Schlüssel gebe ich euch nicht. Ne? Und auf einmal rennen die alle weg. Ne? Das war wie so ein großes Schrecken. Ne? So, auf einmal waren die völlig verschreckt und sind abgehauen. Und meine Frau ist dann weitergefahren, konnte das Kinderprogramm und alles Mögliche machen. Könnte man eigentlich sagen, wunderbar jetzt, ne? Super Happy End, super Story. Aber nein, meine Frau kam nach Hause und dann ging die Angst los. Na, das war in dem Moment kein Problem. Na, in dem Moment hat Gott irgendwie ihr Herz bewahrt und dann auf einmal zu Hause und am Abend und in den Folgetagen wirklich so, da kam die Angst. Das haben wir körperlich auch gemerkt, ne? Da zittert man. Und es war dann für uns sehr, sehr spannend und sehr existenziell zu sagen, ey, was machen wir jetzt? Also wenn wir können diesen Dienst nicht tun, ne? Und ich habe auch gesagt, also wenn meine Frau in permanenter Angst lebt und nicht mal aus dem Haus kann, weil sie sagt, okay, hey, da, es könnte an jeder Ecke irgendwas passieren, was ja theoretisch passieren kann, dann ist unser Missionsdienst irgendwie hier zu Ende, da muss Gott jetzt irgendwie eingreifen. Und das war schon eine sehr schwierige Phase dann, so ein paar Wochen lang, und hat uns ein Vers begleitet. Und das war so unser tägliches gemeinsames Gebet, wo wir dann gebetet haben mit 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben, was für ein? Den Geist der Furcht hat uns nicht gegeben, den Geist der Angst, übersetzen manche, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das war dann so unser Gebet. Und das ist ja oft, da ringst du vor Gott und bittest, Mensch, schenk doch, dass diese Angst wieder weicht. Weil wenn es einmal passiert ist, könnte es ja ein zweites Mal auch passieren. Ne? Das sind dann so ganz normale Trigger-Dinge, die du dann erlebst. Und dann 2 Wochen später war es wieder soweit, es war wieder Montag und theoretisch musste meine Frau und ich wieder an getrennten Orten, wir mussten wieder fahren und losgehen. Und ich habe dann gesagt, okay, liebe Frau, jetzt mach dich auf den Weg. Gleiches Feld, gleich rein. Und das war natürlich das Huhuhu, spannend, ne? Aber sie hat es dann gemacht, wir haben dann auch gesagt, wenn wir das jetzt nicht überwinden, dann werden wir immer im Gefängnis der Angst bleiben. Ich bewundere da immer noch meine Frau, dass sie das dann auch echt gemacht hat. Haben natürlich auch wieder viel gebetet. Und dann kommt es wieder. Sie fährt wieder mit dem Auto rein und wieder kommen die Jungs. Und dann die Jungs, und das war eigentlich der heilende Moment, haben dann nichts mehr groß gemacht, sondern haben dann nur gesagt, hallo, wir wollten nur Hallo sagen. Und kulturell heißt es, es ist die Entschuldigung. Ja? Weil die Jungs haben von der Community ganz viel Druck abgekriegt, weil sie wussten, okay, die haben den Missionar sozusagen, wollten sich am Missionar vergreifen und wir haben dann ein gutes Standing gehabt und auch den Schutz der Community. Deswegen war das dann gut. Und seit dem Moment war das dann wieder, war es geklärt. Ja? Also es wurde gut und wir sind Gott sehr dankbar, aber es war, nur um das zu zeigen, auch ein Ringen und ein Kämpfen. Und vor allem das Entscheidende war dieses gemeinsame Gebet, mit diesem Wort, und ich mache uns und lade uns ein, immer wieder auch mit Worten aus Gottes gutem Wort zu beten. Ja? Mit Psalmworten, auch dann, wenn wir es vielleicht gar nicht mal selber ausdrücken, artikulieren, formulieren können, eben Worte zu gebrauchen. Für uns war es eben, Gott, du hast uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern du hast uns gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt wollen wir uns darauf verlassen und im Glauben gehen wir die Schritte. Ne? Vielleicht manchmal auch durchaus mit einem klopfenden, pochenden Herzen, aber trotzdem, wir gehen. Und das war etwas Wunderbares und deswegen auch sind wir sehr, sehr froh. Also ich schließe nochmal, die Angst muss nicht das größte Gefängnis bleiben. Wir haben einen Ausblick, wir haben einen Zuspruch, wir haben eine Aufforderung und ich sage es uns einfach nochmal zu, Augen auf, Kopf hoch und furchtlos. In diesem Sinne, Gott segne euch und ich werde noch ein Gebet sprechen. Guter Herr, ich danke dir, dass wir uns dir zuwenden dürfen und können und dass wir das auch sollen haben und dass wir auf dich schauen wollen, auch in unseren Gebeten und dass wir auf dich blicken wollen, auch angesichts der Angst, die immer wieder da ist. Herr, wir müssen nicht so tun, wie wenn es die Angst nicht gäbe und wenn wir jetzt auch Angst haben und wenn Menschen und Brüder und Schwestern hier im Raum sitzen, die auch vielleicht in besonderer Weise irgendwo eine Angst haben, dann möchte ich beten, dass du da jetzt auch hineinkommst und dass du es schenkst, Herr. Wir haben gehört davon, dass wir was erleben wollen, Herr. Bitte greif du doch ein und schenk es doch auch, dass Angst weichen muss, weil du da bist, Herr Jesus, weil du uns mit deinem Licht und weil du der Heiland bist, weil du uns da auch erwärmst und deswegen wir den richtigen Fokus bekommen. Schenk es doch auch da, wo jetzt noch was da ist, was uns ängstigt, dass wir auch heute ja mit diesen Schlüsseln, die du uns da reichst, aus deinem guten Wort, wir wieder ganz neu in die Freiheit kommen und bewahre uns davor, in der Angst festzusetzen. Wir beten für die Menschen, die jetzt Angst haben, gerade in der Ukraine in besonderer Weise, die nicht wissen, ob die nächste Bombe kommt oder nicht und wie sicher sie sind, Herr. Tröst sie bitte und schenk du ihnen auch deinen göttlichen Frieden, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Hab du Dank, dass du da bist.